Einen ganz herzlichen guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. Und ihm wollen wir auch heute Morgen vertrauen, dass er uns beschenkt durch sein Wort und dass wir aus seinem Wort für unseren ganz persönlichen Alltag schöpfen können. Wir haben ja eine Serie, die den Titel trägt Standhaft. Und standhaft zu sein, ist schon was Schönes, wenn man einfach so fit und fröhlich standhaft sein kann. Wenn du aber in einem Kampf drin bist, ist die Standhaftigkeit eine andere Sache und wird ganz anders herausgefordert. Das Thema heute Morgen zu dieser Hauptüberschrift Standfest ist für die anderen. Wir werden ein bisschen aus Lukas Kapitel 22 lernen heute Morgen. Und mich hat das in der Vorbereitung sehr, sehr stark berührt, was ich dort gelesen habe, in dem Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Aber fangen wir mal etwas früher an. Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Er betet mit ihnen, bricht das Brot, teilt den Kelch, im Wissen darum, dass über diesem festlichen Mahl, über dieser Erinnerung der Befreiung aus Ägypten, über diesem Fest der Erlösung aus der Bedrückung und Sklaverei, bereits der dunkle Schatten seines eigenen nahenden Todes aufzieht. Und wenn man Abschied nimmt, dann ist das in der Regel so, dass es sogenannte letzte Worte gibt, die man noch sagen möchte und sagt. Letzte Abschiedsworte fallen in diesen Momenten. Es sind Mahnungen, es sind Ankündigungen, es sind Erklärungen. Er sagt zum Beispiel, der Erste unter euch sein will, soll das sein, indem er anderen dient. Oder geht in die Welt hinaus, das Evangelium zu predigen, aber nehmt nichts mit. Aber auch einer von euch wird mich verraten. Und weiter, was von mir geschrieben ist, das kommt jetzt zum Ziel. Und schließlich sagt er, es ist genug. Letzte Worte, Ankündigungen, Mahnungen, Erklärungen. Danach geht Jesus zum Ölberg, um zu beten. Der Fortgang der Geschichte, den kennen wir. In diesem Zusammenhang fallen auch die schmerzlichen Worte an Simon, den ersten Jünger Jesus, dieser Petrus, einen sehr eifrigen, überzeugten Nachfolger von Jesus. Und wegen seiner Glaubensüberzeugung nennt Jesus diesen Petrus sogar Fels. So ein Fels in der Brandung. Wir hören Jesu Worte in Lukas 22, 31 bis 34. Zu Petrus gewandt sagt Jesus, Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her. Und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Petrus war total erregt, als er das hörte, und er antwortete, Herr, fuhr Petrus auf, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, Petrus, ich sage dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, dass du mich kennst. Was für aufrüttelnde Worte. Petrus war ja nicht irgendjemand. Er war einer der engen, der dynamischen, der starken Nachfolger Jesu, der manchmal seinen Mund zu voll nahm, aber trotzdem volles Risiko ging und sich sogar übers Wasser rufen ließ. Dieser Petrus in diesem Gespräch, das sind aufrüttelnde Worte. Aufrüttelnd, weil sie uns in die Schwachheit, in die Vertrauens- und Glaubenskrise eines Menschen führen. Nüchtern, aber schonungslos kündigt Jesus diese Krise an. Simon, Simon, der Satan wird euch sieben. Er wird euch prüfen und an den Rand eurer Kräfte bringen. Auch dich, Petrus, wird er nicht verschonen. Jetzt fühlst du dich noch stark und voller Glaubensmut. Aber was du in den nächsten Stunden erleben wirst, wird dich an den Rand deiner Kräfte bringen. So sehr du mich auch liebst, so stark du dich jetzt auch fühlst, du wirst sehr, sehr schwach sein. Petrus der Fels, die Schlüsselfigur unter den Aposteln, er kann sich nicht vorstellen, in eine so tiefe Glaubens- und ja Lebenskrise zu geraten. Es ist einfach für ihn nicht vorstellbar. Er wirft das hinaus, ich gehe sogar mit dir in den Tod. Er kann sich nicht vorstellen, was Jesus ihm sagte. Und doch wird es sich genauso zutragen, wie Jesus ihm angekündigt hat. Und da entdecken wir eins, Jesus kennt die Seinen. Jesus kennt die Welt, er kennt die Macht des Bösen, die Macht des Satans. Wie es hier heißt, wohl besser als wir. Jesus kennt die Not der Anfechtung, der Angst, der Verzweiflung. Er durchlebt sie wenige Stunden nach dieser Ankündigung ganz persönlich und selbst. Jesus hat am eigenen Leib erfahren, wie menschliches Leben durchgerüttelt werden kann, erschüttert bis in die Grundfesten des Seins. Was bleibt dann, wenn so die Spreu vom Weizen getrennt wird? Wie viel Mut, wie viel Glaube, wie viel Vertrauen ins Leben und in Gott? Was bleibt übrig in der Erschütterung? So schmerzlich diese Ankündigung auch ist, so liegt doch etwas sehr Tröstliches darin. Nicht nur, dass Jesus darum weiß, wie sehr ein Mensch in seinem Leben angefochten und quasi durchgerüttelt werden kann. Wir kennen das ja nur zu gut, glaube ich. Menschen werden immer wieder durchgerüttelt und fallen durchs Sieb in unserer Gesellschaft, in unserer leistungsorientierten Gesellschaft. Sei es wegen einer Krankheit, einer Lebenskrise oder weil sie dem Druck einfach nicht mehr standhalten in der Schule, in der Uni oder auf dem Arbeitsplatz. Menschen werden immer wieder durchgerüttelt im Leben durch einen Schicksalsschlag, den Verlust eines lieben Menschen, durch das Scheitern von Lebensplänen, durch Arbeitslosigkeit, durch Überschuldung und andere Nöten. Und noch etwas, was uns vielleicht nicht so betrifft, aber auch das möchte ich erwähnen. Menschen werden immer wieder durchgerüttelt im Leben, in Angst und Not, in einer Diktatur, einem säkularen oder islamischen Staat, in dem sie als Christen um ihre Unversehrtheit fürchten müssen. Wie ist das, wenn man Sonntag für Sonntag einen Spitzel unter der Kanzel sitzen vermutet? Wenn man Sonntag für Sonntag Angst auf dem Weg zur Kirche hat, wenn man beruflich und gesellschaftlich diskriminiert wird, wie viele halten Stand oder haben Stand gehalten? Ich habe das selber erlebt zur Zeit des Kommunismus in Russland, als wir vom KGB bespitzelt wurden und wir zwei Tage später im Parlament Wort für Wort zu hören bekamen, was wir selber geredet haben. Ich sage dir, da bin ich bleich geworden. Aber lebe mal damit. Wer von uns kann sagen, wie es ihm ergeht, wenn das Leben uns durchschüttelt? Wie hart wird unser Glaube an den liebenden und gütigen Gott auf die Probe gestellt? All diese Gedanken können Angst machen, aber da ist auch etwas sehr Tröstliches in den Worten von Jesus. Und das hat mich so positiv berührt, auch heute Morgen. Ich habe für dich gebetet. Wow. Ich habe für dich gebetet, das sagt Jesus, seinem Vorzeigejünger, seiner Dynamitstange, whatever. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist so stark. Weil das bedeutet, Jesus betet auch für mich. Auch für dich, für dich, für jeden. Er betet, dass ihr Glaube nicht aufhört, dass sie nicht wie die Spreu weggeweht werden mit den Stürmen des Lebens. Er betet für ihre und für unsere Schwachheit. Und da fällt mir ein, was Paulus gesagt hat. Ich rühme mich nicht meiner Stärke, sondern ich rühme mich meiner Schwäche. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Halleluja. Und noch etwas. Das Eingeständnis menschlicher Schwäche. Es hat etwas Befreiendes. Etwas Erlösendes. Etwas Tröstendes. Einerseits, weil Jesus darum weiß. Und andererseits, weil Jesus für uns eintritt im Gebet. Wir dürfen schwach sein. Ist das nicht der Hammer? Wir müssen nicht ständig stark sein. Wir müssen nicht ständig den Tarzan des Lebens spielen. Wir dürfen sein, wie es ist. Wir dürfen schwach sein. Denn wir leben alle von der Gnade Gottes. Halleluja. Alle. In den Zeiten, in denen wir uns vom Leben und seinen Herausforderungen durchgerüttelt fühlen, von Krankheit, Überforderung, Angst und Schwachheit. Und dann sagt Jesus in Lukas 22, 32, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, weißt du, was dieser Satz heißt? Petrus, gefühlsmäßig wirst du durch die Hölle gehen. Es geht um deinen Glauben. Es geht um das, was du meinst zu sein. Es geht um das, was erschüttert wird und was dich an den Rand treibt. Aber sei es so viel Mut drin, so viel Schönheit drin, so viel Kühnheit drin, von Gott her zu hören, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, wenn du es geschafft hast, diesen Glaubenskampf, diese Erschütterung, wenn du sie überwunden hast, so stärke den Glauben deiner Brüder. Halleluja. Und da sind wir bei dieser Überschrift, für die anderen. Wenn du zurück bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Stärke die, die gerade in Erschütterung geraten, die gerade durchgeschüttelt werden. Stärke die, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Stärke sie, ermutige sie. Was sagt hier Jesus? Jesus sagt, Petrus, wenn du das alles durchgestanden hast, dann stärke, ermutige deine Brüder. Es ist nun mal so, erst wenn du selbst etwas durchgemacht hast, kannst du andere, die dasselbe gerade durchmachen, verstehen. Und ich möchte euch mal ein bisschen von meinem Hochmut berichten. Ja, Hochmut. Ich weiß noch, in den Zeiten, wo ich total fit war, da habe ich immer wieder drüber nachdenken müssen, welche Themen ich in Hotelseminaren anzubieten habe. Und man hat sich auch ein bisschen orientiert an den Themen, die gerade aktuell sind in der geistlichen Szene. Und dann dachte ich, okay, wir möchten ja das Hotel vollkriegen, am besten mit Managern, mit Leuten, die Geld haben. Am besten mit Leuten, die voll im Business stehen. Und was ist da besser als das Thema Burnout? Ich hatte nicht mal theoretisch Ahnung, was das bedeutet. Und das war mein Hochmut. Von etwas berichten zu wollen, was ich selber nicht kannte. Im Nachhinein, was meine Lebensgeschichte betrifft, bin ich immer noch erschüttert von meinem Stolz. Aber ganz anders bei Petrus, wenn du dann zurückgekommen bist. Wenn du es geschafft hast, wenn du verstanden hast, dann stärke meine Brüder. Unser Predigtthema hat ja eine doppelte Überschrift: für die anderen und standhaft. Dein Zeugnis ist eine Ermutigung für dein Gegenüber. Hast du das gewusst? Nicht das Zeugnis eines anderen, dein Zeugnis. Und jetzt möchte ich dich mit dieser Botschaft heute Morgen herausfordern. Für die anderen, gib dein Zeugnis. Das, was du erlebt hast, das, was du erfahren hast, dort, wo es dich erschüttert hat, dort, wo du auf die Nase gefallen bist. Dein Zeugnis hilft anderen, standhaft zu werden, standhaft zu sein. Und deswegen vielleicht noch ein, zwei Zeugnisse aus der Bibel. Erstens, Jesus und der Gazarener. Und ich wage es, diese Geschichte, obwohl es viele Verse sind, vorzulesen. Was für eine Geschichte in Lukas Kapitel 8, Vers 26. Dann erreichten sie das Gebiet der Gerasener, das gegenüber von Galiläa auf der anderen Seite des Sees liegt. Als Jesus aus dem Boot stieg und an Land ging, kam ihm aus der Stadt ein Mann entgegen, der von Dämonen beherrscht wurde. Schon seit langer Zeit trug er keine Kleider mehr und blieb auch in keiner Wohnung, sondern hauste in Grabhöhlen. Kaum hatte er Jesus gesehen, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder und rief laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich flehe dich an, quäl mich nicht. Jesus hatte nämlich dem bösen Geist befohlen, den Mann zu verlassen. Schon seit langer Zeit war der Mann in der Gewalt des Dämons. Obwohl man ihn immer wieder an Händen und Füßen fesselte und einsperrte, konnte er seine Ketten zerreißen und wurde von den Dämonen in einsame Gegenden getrieben. Wie heißt du? Fragt ihn Jesus. Legion war die Antwort. Denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Sie baten Jesus inständig: Schick uns nicht in den Abgrund der Hölle. Nicht weit entfernt, an einem Abgrund, weidete eine große Herde Schweine. In diese Schweine wollten die Dämonen fahren, und Jesus erlaubte es ihnen. Nun verließen alle Dämonen den Mann und bemächtigten sich der Tiere. Da stürzte die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als die Schweinehirten das sahen, ergriffen sie die Flucht und erzählten in der Stadt und in den umliegenden Dörfern, was geschehen war. Von überall her kamen die Leute gelaufen, um selber sich zu überzeugen. Sie sahen den Mann, den Jesus gerade von den Dämonen befreit hatte. Er war ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Ganz ruhig saß er Jesus zu Füßen. da wurde ihnen unheimlich zumute. Was für eine Story. Besser kann ein Roman nicht beginnen, oder? Was für eine Geschichte, was für eine Dramatik. Was passierte hier? Ich beschreibe es mal so. Der Himmel marschierte auf die Hölle zu. Merkt ihr mal diesen Satz. Der Himmel marschierte auf die Hölle zu. Was für eine Not muss dieser Mann mit den Dämonen durchlebt haben? Er lebte in der Hölle in sich selbst. Und jetzt kam Jesus. Im Grund genommen marschierte der Himmel auf die Hölle zu. Jesus frug den Dämon, wie er heißt. Der Dämon sagte: Legion. Eine Legion zur Zeit der Römer waren 6000 Fußsoldaten. 6000 Dämonen lebten in diesem Mann. Und ich kann mir das richtig vorstellen. Da ist dieses große Schlachtfeld. Stell dir das mal vor, dieses riesige Schlachtfeld. Und auf der einen Seite 6000 Fußsoldaten, 6000 Dämonen. Und dann kommt Jesus, der eine auf dieses Schlachtfeld. Einer gegen 6000. Was für ein Bild, 6000 gegen einen, in Anführungszeichen, Jesus. Ist das nicht gewaltig? Das ist für mich so unglaublich. Der Mann wurde von allen Dämonen befreit und saß nun ganz ruhig neben Jesus. Was für ein Bild von Himmel. Himmel war auf die Erde gekommen, hinein in diesen Mann. Und was war das Resultat? Frieden. Was war das Resultat? Freiheit. Was war das Resultat? Dieser Mann war durch die Hölle gegangen und hat durch Jesus den Himmel erreicht. Halleluja. So gewaltig. Und nun lesen wir: Der Mann, aus dem die Dämonen gewichen waren, bat darum, bei ihm bleiben zu dürfen. Ist naheliegend, oder? Bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus beauftragte ihn für die anderen. Jesus beauftragte ihn: Geh nach Hause und berichte, welches große Wunder Gott an dir getan hat. Da ging der Mann weg und erzählte in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hat. Was sagt Jesus? Geh und erzähle deine Geschichte von Himmel und Hölle. Erzähle sie. Und deswegen möchte ich dich herausfordern. Erzähle deine Geschichte. Tu es für die anderen. Oder den ganz kleinen Satz, vielleicht ist der noch einprägender. Stärke deine Brüder. Stärke deine Schwestern. Stärke deine Jugendlichen. Stärke deine Kinder. Stärke deine Senioren, stärke die Gemeinde. Halleluja. Wow. Diese Geschichte, die du durchgemacht hast, erzähle sie. Wenn ich an David und Goliath denke, das ist auch so eine Story für sich. Unglaublich. 1. Samuel 17, 33. Das ist unglaublich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, was passierte hier? Er erzählt seine Geschichte. Denn hier war ein König, der die Hosen voll hatte. Soldaten, die zitterten. Die ganze israelische Armee war von Angst gepackt. Kein einziger, der Mut hatte. Aber fast noch ein Kind gibt sein Zeugnis. Als die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. so habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich für das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Was für eine Kühnheit! Was für ein Zeugnis! Was war sein Zeugnis? Die Erfahrung mit seinem lebendigen Gott. Ich habe den Löwen besiegt, ich habe den Bären besiegt und diesem Philister wird es nicht anders gehen. Was machte David? Was machte David? Er erzählte seine Geschichte. Er erzählte seine Geschichte. Was tat er? Er stärkte seine Brüder. Davids Zeugnis war gewaltig. Als die Soldaten sahen, wie der Riese fiel, wurden aus Angsthasen starke Soldaten. Und sie nahmen die ganze Gegend ein. Ich sage dir, Gott ist so gewaltig. Stärke deine Brüder. Und dann habe ich angefangen, an Hebräer Kapitel 11 zu denken. Dieses Glaubenskapitel. All die Männer, die dort erwähnt wurden. Und ich dachte, die muss ich alle erzählen, aber dann wären wir morgen noch hier. Das mache ich nicht. Ich sage nur eins, wenn ich Hebräer 11 nenne. Wow, 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 wow. Jedes einzelne Zeugnis. Ein Noah, der die Arche baute. Ein Abraham, der auf seinen Sohn wartete. Ein Mose, etc., etc. Wow, wow, wow. Ich möchte abschließen heute Morgen diese Botschaft mit dem kleinen Satz: Stärke deine Brüder. Und mit dem tiefen Gedanken: Jesus sagt, ich bete für dich. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du uns zurufst. Ich bete für dich. Ich bete für dich, dass dein Glauben nicht aufhört. Herr, ich danke dir, dass du mit uns durch die Erschütterungen unseres Lebens gehst. Und Herr, wenn wir durch sind, dann wollen wir unsere Brüder stärken, unsere Schwestern stärken. Wir möchten da sein. Und ich möchte dich bitten, dass du die Gemeinde jetzt segnest, die dieses Wort gehört hat. Lass es hineingefallen sein in jedes einzelne Herz. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für dein Erbarmen. Und ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen, für jedes Haus, für unser ganzes Sein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne euch.